Ich habe dir jetzt schon eine gute Predigt gehört, oder? Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Also, das war jetzt schon die Predigt. Aber ich habe trotzdem mir ein paar Gedanken gemacht und ich hoffe, ihr seid noch bereit, sie zu hören. Okay, ich bete einmal, okay? Jesus, ich danke dir, dass wir gerade in den letzten Wochen wirklich viel mit dir erlebt haben als Gemeinde. Ich danke dir, dass du Türen geöffnet hast, dass du Menschen ja mit ihrer Begabung angesprochen hast und gerufen hast und dass so ein unglaublich großer Kreis an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich gefunden hat, um ukrainischen Menschen hier Heimat zu geben und ihnen das Ankommen zu erleichtern und ihnen zu helfen, hier im Bürokratendschungel Deutschland zurechtzukommen. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist da so weht und dass wir so viel Gutes dort erleben. Vielen, vielen Dank. Das ermutigt uns, das stärkt unseren Glauben. Sowas brauchen wir. Bitte immer wieder gerne mehr davon. Amen. Woran erkennt man denn nun, dass in einem der Heilige Geist lebt? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage für dich selber schon mal gestellt hast, dass du gedacht hast, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Heilige Geist wirklich so da ist. Vielleicht spürst du ihn nicht und bist so, keine Ahnung, woran könnte ich das denn merken? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, wenn du so andere angeguckt hast, die als Christinnen, als Christen unterwegs sind, hast gedacht, sind die wirklich so mit Gott unterwegs? Ich weiß ja nicht, da ist so viel Fremdes, so viel, was mich von denen unterscheidet, was ich vielleicht auch anders sehe. Ich war als Jugendliche in einer Gemeinde, die sehr charismatisch unterwegs war. Das war ordentlich Feuer da in den Räumen und in den Menschen. Und irgendwann ist die ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen. Die Leitung der Gemeinde, die hat sich nämlich irgendwann angefangen, genau das zu fragen. Woran erkennen wir eigentlich, wer in unserer Gemeinde hat denn jetzt den Heiligen Geist? Das war denen irgendwann einfach so eine wichtige Frage. Besonders für die Mitarbeitenden wollten sie da gerne irgendwie rausfinden, sind die alle eigentlich mit Gott unterwegs? Haben die denn alle den Heiligen Geist, die hier in unserer Gemeinde mitarbeiten? Und sie haben hin und her überlegt, woran könnte man denn jetzt erkennen, dass jemand den Heiligen Geist hat? Sehen kann man den ja jetzt erstmal so nicht, ne? Und sie haben sich tatsächlich auf ein Erkennungszeichen geeinigt und haben festgestellt, also wer in Sprachen beten kann, der hat den Heiligen Geist. Das ist ein untrügliches Zeichen und die Person darf dann auch mitarbeiten. Es gab in dieser Gemeinde einen ziemlich coolen Hauskreisleiter. Der war, würde ich sagen, ein wirklich aufrichtiger und sehr begeisterter Christ. Ich war nicht in seinem Hauskreis, aber ich fand ihn wirklich cool. Ich kannte ihn, er war ja in meiner Gemeinde. Er konnte nicht in Sprachen beten und er durfte nicht mehr Hauskreisleiter sein. Der ist dann irgendwann aus der Gemeinde rausgegangen und manch andere auch, weil sie diese Hürde nicht geschafft haben. Diese Frage, woran erkenne ich, ob jemand anders den Heiligen Geist hat, treibt auch heute noch Christen hin und wieder um. Und gerade in sehr charismatischen Gemeinden findet man heute noch diese Antwort, wer in Sprachen beten kann, hat untrüglicherweise den Heiligen Geist. Diese Frage ist trotzdem nicht neu. Also die war auch vor 20 Jahren, als ich Jugendliche war, oder 25 Jahren, als ich Jugendliche war, nicht mehr neu, sondern die hat auch schon Christen umgetrieben der ersten und zweiten Generation. Der Korintherbrief berichtet nämlich genau davon. In Korinth hat sich die Gemeinde diese Frage gestellt. Woran erkennen wir, dass der Heilige Geist da ist, bei mir und beim Nächsten? Wir wollen Gewissheit darüber haben, dass Gott wirklich bewiesenermaßen Teil meines Lebens ist, dass wir wirklich mit Gott unterwegs sind. Warum war Ihnen das so wichtig? Sie haben gesagt, wir müssen Gewissheit haben, dass der Heilige Geist da ist, dass wir mit Gott leben, damit wir wissen, dass wir auch irgendwann im Himmel sein werden. Das war eine existenzielle Frage. Es ging hier um Leben und Tod. Es ging um Ewigkeit. Und diese Gemeinde hat halt überlegt, wie kriege ich das jetzt raus? Wie kriegen wir raus, ob der Heilige Geist da ist? Und sie kamen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Gemeinde, in der ich damals war. Sie haben gesagt, also Sprachengebet ist irgendwie ein ziemlich deutliches Kennzeichen. Da ist der Heilige Geist da. Das ist übernatürlich. Das kann nur von Gott kommen. Das ist eine richtig coole Gabe. Daran machen wir das jetzt fest. Ganz sicher waren sie sich dann aber trotzdem nicht. Und dann haben sie Paulus geschrieben. Der hat ihre Gemeinde gegründet, war gerade nicht da, also schreiben sie ihm. Und sie fragen ihn um Rat. Haben wirklich alle getauften Christen so besonders auffällige und übernatürliche Gaben? Und gelten diese besonderen Gaben dann als Zeichen dafür, dass man den Heiligen Geist hat? Und ich stelle mir vor, dass Paulus da sitzt und diese Frage hört und darüber nachdenkt. Und dann schreibt er ihnen. Und im ersten Korintherbrief hat Thorsten seine Antwort schon vorgelesen, aber ich will so ein paar Verse nochmal mit euch teilen. Er schreibt in Vers 3, 1. Korinther 12, Vers 3, deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Thorsten, du hast die Frage gestellt, ob man das hier so wörtlich nehmen darf. Ja, Paulus, es ist unglaublich wichtig, den Korinthern zu sagen, ganz grundsätzlich müssen wir verstehen, das allgemeine Kriterium für die Anwesenheit vom Heiligen Geist ist, wenn du von Herzen bekennen kannst, dass Jesus der Herr ist, dann hast du den Heiligen Geist. Das kannst du nicht tun, ohne den Heiligen Geist in deinem Leben zu haben. Dieses grundsätzliche Bekenntnis ist sozusagen die Grundlage von allem. Alle, die sich zu Jesus bekennen, die ihm folgen, haben den Heiligen Geist. So nüchtern, sage ich mal, ist die Sache zunächst. Im Rahmen unserer Predigtreihe Butter bei die Fische, Thorsten hat schon wunderbar erklärt, woher sie kommt und was sie bedeutet, ihr dürft Themen an mich richten, wurde ich gebeten, über die Geistesgaben zu predigen. Initiator und Inspiration war übrigens Thorsten selbst. Er hat nicht die Frage gestellt, aber er hat die Person, die die Frage gestellt hat, inspiriert, als er vor einigen, das ist jetzt bestimmt schon Monate her, in unserem Forum, wo wir über Gottesdienste sprechen als Mitarbeitende, das ist die Gottesdienst-Mitarbeiterkonferenz, das klingt ganz wichtig. Und Thorsten hat da gesagt, wie wäre es denn, wenn wir in unseren Gottesdiensten uns öffnen und Raum geben, dass der Heilige Geist wirkt, dass wir euch einladen, auf Tuchfühlungen mit dem Heiligen Geist zu gehen. Und seitdem passiert das immer wieder am Anfang des Gottesdienstes, vielleicht hört ihr es schon gar nicht mehr, dann will ich euch nochmal darauf aufmerksam machen. Diese Einladung, du hast einen Eindruck, ein Bild, einen Gedanken, teile ihn mit der Pastorin, mit dem Moderator, der Moderatorin. Genau das ist sozusagen dieser erste Schritt dahin. Und die Person, die mir dann dieses Butter bei die Fische-Thema reingegeben hat, hat gesagt, wenn wir uns jetzt öffnen, dann sprich doch bitte auch in der Predigt über Geistesgaben. Und ich habe dann formuliert, wozu begabt uns der Heilige Geist? Und die erste Antwort auf diese Frage meinerseits heute ist, er befähigt uns, Jesus als unseren Herrn zu bekennen. So einfach ist das erstmal. Wozu begabt uns der Heilige Geist? Zum Bekenntnis zu Jesus Christus. So nüchtern wollten die Korinther aber vielleicht nicht bleiben. Die waren ja eher eine charismatische Gemeinde. Die hatten richtig Lust, spektakuläre Dinge zu erleben, spektakuläre Begabungen zu entdecken. Zungenrede und Prophetie standen bei ihnen unglaublich hoch im Kurs und alle sollten oder wollten auch diese Gaben haben und haben sich danach ausgestreckt. Dummerweise entstand dadurch so eine gewisse Zweiklassengemeinde. Da gab es auf der einen Seite die, die diese ganzen spektakulären Gaben hatten, und dann gab es die anderen. Die Gefahr, dass bestimmte Gaben besonders toll sind und man denkt, oh, die hätte ich gerne, weil die klingt so richtig toll und so spannend. Diese Gefahr, die besteht immer wieder. Sobald sich eine Gemeinde auf diesen Weg macht und für sich entscheidet, wir wollen uns mehr dem Heiligen Geist und auch seinem Wirken öffnen, da warten fast alle eigentlich immer, dass früher oder später irgendwas Spektakuläres passiert. So prophetisches Reden halt, irgendwelche Eindrücke, Visionen, Sprachengebet, Auslegung von Sprachengebet, Wundertaten, Heilungen. Ich habe noch nie von einer Gemeinde gehört oder es selber erlebt, aber ich kann mich irren, ich kenne ja nicht alle Gemeinden. Aber aus meinem Erfahrungsbereich habe ich noch nie eine Gemeinde erlebt, die sich, sag ich mal, bewusst für das Wirken des Heiligen Geistes auf den Weg gemacht hat und geöffnet hat und gehofft hat und die dann auch darauf geguckt hat, wie sieht es eigentlich bei uns mit praktischer Hilfe aus in der Gemeinde. Oder die mal geschaut hätte, ich höre mal der Predigt mehr zu, weil ich da so richtig wachsen kann, weil ich mehr über Gott erfahre. Oder die geschaut hat, wie geht es eigentlich den Alten und Kranken bei uns? Haben wir da einen Auftrag? Müssen wir da vielleicht genauer hinschauen? Ich habe noch nie eine Gemeinde erlebt, die, wenn sie auf das Wirken des Heiligen Geistes geschaut und gesucht hat, genau dort hingeguckt hätte, in diese Bereiche. Die haben alle Ausschau gehalten nach dem, was spektakulär und übernatürlich ist, wo so ein bisschen die Hütte brennt und man so denkt, wow, also hier geht ja was ab. Die Korinther haben sich auf Prophetie und Sprachengebet eingeschossen. Und weil das so ist, hat Paulus gesagt, Moment mal, liebe Leute, das sind zwei tolle Gaben. Und er sagt auch, unbedingt, streckt euch alle danach aus, es wäre toll, wenn ihr alle es hättet, aber Gott ist da noch ein bisschen kreativer unterwegs. Gott ist nicht der Meinung, dass es zwei Gaben gibt und die müssen jetzt alle haben oder wenigstens so 50-50 aufgeteilt, sondern Gott hat ein unglaubliches Sammelsurium an Gaben, die er verteilt, verschenkt an jeden einzelnen Menschen. Und jede Gabe, die er verschenkt, kommt von ihm, auch wenn die Gaben so unterschiedlich sind. Deswegen spricht Paulus immer wieder darüber, dass die Gaben zwar unterschiedlich sind, aber der Ursprung ist immer der gleiche. Genauso wie wir Menschen unterschiedlich sind, aber trotzdem von Gott erdacht sind. Es gibt so viele unterschiedliche Gaben, wie es vermutlich Menschen gibt. Paulus hat mitnichten irgendwie alle Gaben aufgeschrieben. Also ihr könnt alle seine Briefe lesen und findet immer nur Beispiele dafür, was es so für Gaben gibt. Aber das ist nicht dann der Endpunkt, sondern eigentlich musst du mal ein Komma setzen und dann geht es noch sehr viel weiter. Weil Gott unfassbar kreativ ist. Das siehst du in dem Moment, wo du dich hier umschaust, wie unterschiedlich wir hier ausschauen. Und genauso geht es ihm mit den Gaben. Gott hat unglaublich viele unterschiedliche Gaben in petto. Und er will damit deutlich machen, dass alles, was du kannst, was in dich hineingelegt ist, was dich ausmacht, wo du merkst, da springt bei mir so der Funke an, darauf habe ich richtig Lust, damit geht es mir gut. Das ist Gottes Geschenk an dich. Das ist nicht minderwertig, das ist nicht einfach nur Gene oder so, sondern es ist Gottes Geschenk, das er dir persönlich gemacht hat. Er hat es in dich hineingelegt, ganz egal, worin du begabt bist, was dir gut gelingt, was dir wichtig ist. Deswegen ist meine zweite Antwort auf die Frage, wozu uns der Heilige Geist begabt, vielleicht nur eine halbe Antwort, weil es eigentlich auf die Frage des Wie antwortet. Der Heilige Geist, er begabt uns ganz verschieden und ganz individuell. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und manche davon sind übernatürlicher Natur. Ich glaube, auch hier in unserer Gemeinde gibt es Menschen, also ich weiß es, die in Sprachen beten können. Wir haben hier Menschen, die eine prophetische Begabung haben. Wir haben hier Menschen, die Geister unterscheiden können. Ich weiß nicht so ganz genau, ob wir auch Menschen haben, die die Gabe der Heilung haben. Wenn, dann habt ihr euch gut versteckt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber wir haben hier Menschen mit übernatürlichen Gaben und wir haben Menschen, die haben Gaben, die manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen. Welche Gabe auch immer du so bekommen hast in deinem Leben, sie hat einen Sinn. Gott hat sie dir nicht aus Versehen zukommen lassen. Der Heilige Geist, das hat Thorsten vorgelesen, verteilt die Gaben nach seinem Willen. Was du können sollst, das kannst du auch. Und was du nicht können sollst, das wirst du auch nicht können. Dieser Hauskreisleiter, von dem ich vorhin erzählt habe, der hätte gerne in Sprachen beten wollen. Aber offensichtlich hatte Gott keine Lust, ihm diese Gabe zu geben. Und er brauchte sie auch nicht, um mit Gott unterwegs zu sein. Es war eigentlich in Ordnung, dass er sie nicht hat. Dieser Wunsch ist entstanden, weil er natürlich gerne Hauskreisleiter bleiben wollte. Es ist in Ordnung, dass du manches vielleicht nie können wirst. Deswegen denkt Gott nicht geringer von dir oder denkt sich so, nee, das ist zu gut für dich, das hebe ich mir für andere auf. Nein, sondern er sieht dich und er weiß ganz genau, was du so richtig gut kannst und was zu dir passt und worin du so unglaublich gut wachsen könntest, zu dem Menschen hin, den er in dir schon lange sieht. Deswegen streck dich gerne nach Dingen aus, die du gerne hättest, aber sei nicht traurig, wenn Gott es dir nicht schenkt. Er bestraft dich damit nicht, sondern er kennt dich einfach nur unglaublich gut und er weiß, was du brauchst und was gut für dich ist und wie du in deinem Leben wirken kannst. Es können nicht alle das Gleiche und nicht alle Gaben hat man auch ein Leben lang. Manchmal kommt eine Gabe und dann geht sie und dafür kommt etwas ganz Neues. Dinge verändern sich, Menschen verändern sich und manchmal eben auch Gaben. Aber egal, was du bekommst und wie es in dir wächst und was geht, immer ist Gott mit am Start. Und deswegen will ich nochmal die folgenden Verse lesen, 4-7. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und da haben wir die dritte Antwort auf die Frage. Wozu begabt uns der Heilige Geist? Wir alle sind unterschiedlich begabt, damit wir einander von Nutzen sind, damit wir einander dienen können, damit wir einander erbauen und helfen können. Genau deswegen hast du deine Gabe bekommen. Sie ist nicht dazu da, dass du sie schön verpackt vor dir herträgst oder versteckst, sondern dass du sie einbringst. Bei diesem Punkt geht es eben um dieses gegenseitige Miteinander. Und das macht Paulus dann anhand eines Bildes stark, das kennen vermutlich die allermeisten von euch. Er spricht in den folgenden Versen ab 12 von der Gemeinde als Leib Christi. Die Gemeinde als Körper mit ganz unterschiedlichen Gliedern, mit Organen und jeder kann irgendwie ein bisschen was und das wäre ziemlich blöd, wenn alle Augen wären und noch blöder, wenn alle Füße wären oder alle Nasen wären. Also er macht das ja sehr deutlich. Ich lese euch das jetzt nicht vor, ich setze einfach voraus, ihr erinnert euch, ansonsten liest gern zu Hause 1. Korinther 12 ab Vers 12, wie Paulus das so darlegt, dass wir ein Körper sind, der aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht. Und diese Menschen ganz unterschiedliche Gaben haben. Und nur, wenn wir alle gemeinsam unterwegs sind und niemand sich irgendwie zurückhält, sondern wir uns einbringen, ist der Körper gesund und lebensfähig. Das bedeutet auch, dass Gemeinde wirklich ein Problem bekommt, wenn zunehmend Menschen ihre Gaben zurückhalten und sich zurücklehnen und alle anderen machen lassen, egal aus welchen Gründen übrigens. Gemeinde schädigt das auf Dauer, wenn wir anfangen, uns nicht mehr einzubringen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Paulus macht das so deutlich, weil es ihm ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns eben nicht alle darauf ausruhen und sagen, wir wollen aber alle Augen sein. Diese eine Gabe, die hätten wir gerne alle. Alles andere lassen wir dafür flach fallen. Sondern er sagt, von mir aus, streckt euch danach aus, aber nehmt gleichzeitig eure Gaben, die ihr schon habt, und bringt sie ein. Es ist wichtig. Wir brauchen einander. Du bist wichtig. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Und ich weiß, dass es sich für manche manchmal ganz anders anfühlt. Bin lang genug in Gemeinde unterwegs, ich bin ein Gemeindekind und ich weiß, Gemeinde, egal welche übrigens, hat da einen echten Schwachpunkt. Denn es passiert immer wieder, dass manche eben laut sind und immer im Vordergrund stehen und die sind einfach gut vernetzt und immer aktiv und es werden so oft immer die gleichen Namen genannt und nie ist es deiner. Und das fühlt sich über lange Zeit vielleicht doof an. Oder du warst eine Weile nicht da und du hast das Gefühl, niemand vermisst mich, ist eigentlich völlig Wumpe, ob ich da bin oder nicht, interessiert sowieso keinen. Was habe ich hier schon zu suchen? Ich, kleines, winziges Lichtlein. Ich werde eh nicht begrüßt. Wenn ich dann wiederkomme, freuen sich vielleicht 2, 3 oder keiner. Gefragt bin ich eigentlich nur, wenn das nächste Gemeindefest ansteht und wieder jemand für den Abwasch gesucht wird. Na, herzlichen Dank auch. Ihr lacht, ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich manchmal wirklich in Gemeinde nicht so an, als wäre ich als einzelne Person unglaublich wichtig. Oder? Paulus sagt, das ist nicht so. Das ist ein Irrglaube. Und es mag sein, dass es in Gemeinde manchmal zu diesen Schwachpunkten kommt. Dass wir Menschen übersehen. Dass wir sie vergessen. Dass sie aus den Augen und aus dem Sinn sind. Aber eigentlich merken wir es dann doch irgendwie, dass es nicht so läuft. Dass der Körper irgendwie ruckelt. Dass da irgendwie Sand im Getriebe ist. Dass es nicht wirklich gut ist. Die Gemeinschaft, da ist irgendwas. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir einander wahrnehmen müssen, noch viel mehr wahrnehmen müssen, über unsere eigene kleine Hauskreis, Kleingruppen, sonst was Bubble hinaus, gucken müssen in die Gemeinde hinein, uns vernetzen müssen über die Menschen, die wir sowieso schon immer kannten und schon immer mochten, hinaus. Und dass wir uns auf den Weg machen, unsere Gaben tatsächlich zu entdecken, immer wieder auch neu und zu gucken, wo ist der Platz für mich? Wo kann ich richtig gut andocken? Wie kann ich mich einbringen? Weil dann, wenn du deinen Gaben entsprechend dich einbringen kannst, dann wirst du Freude daran haben. Nicht jeden Tag, nicht immer, aber überwiegend doch, weil du weißt, hier bin ich am richtigen Ort, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich anderen dienen und erlebe, dass andere auch mir dienen, dass das ein super Miteinander ist. Dazu ist mir noch ein Punkt wichtig. Es gibt eine Menge Gaben, dafür muss man begabt sein. Und dann gibt es eine Reihe von Dingen, die können wir übrigens alle. Tanja atmet auf. Es gibt so eine Aufgaben, die müssen nicht immer dieselben machen, selbst wenn sie dafür sogar besonders begabt sind. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Abwaschen, Toiletten putzen, Tische und Stühle stellen, aufräumen, aber auch Menschen von Jesus erzählen und sie in die Gemeinde einladen. Das ist nicht nur die Aufgabe von Menschen, die evangelistisch begabt sind oder von der Pastorin. Das ist unsere Aufgabe. Jeder von uns hat die und kann die auch ausfüllen. Das ist nur eine kleine Auswahl, aber es gibt eine Menge Aufgaben, da brauchst du dich nicht darauf ausruhen, dass irgendjemand besonders begabt dafür ist. Da hilft einfach manchmal nur Ärmel hochkrempeln und selber mit anpacken. Und ganz ehrlich, je mehr Leute sich einbringen, desto schneller ist die Arbeit gemacht und umso mehr Spaß macht es auch. Unsere Küchenladies, die leider Küchenladies sind, weil sie eben so oft den Hut da aufhaben, können, glaube ich, richtig gute Geschichten erzählen, wie viel Spaß es macht, in der Küche Dienst zu tun mit unterschiedlichen Leuten, was für eine Gemeinschaft da entsteht, wie man eben zusammen etwas erledigt und zusammen etwas erlebt und dann auch noch neue Leute dabei kennenlernt vielleicht, die man vorher gar nicht im Blick hatte. Also worin auch immer du begabt bist, enthalte es deiner Gemeinde nicht vor. Zieh dich nicht zurück, egal aus welchen Gründen, sondern dann lieber offen ansprechen, wo du einen Schmerz hast, wo du merkst, da fehlt mir irgendwie was, ich kann hier nicht so richtig vorankommen. Ich habe die große Hoffnung, dass wir gemeinsam immer wieder Wege finden, auch zueinander hin, um darin besser zu werden, einander wahrzunehmen und Orte zu finden, wo ja Gemeinschaft entsteht und Gaben wachsen können. Also meine Einladung ist, investier dich hinein in Gemeinschaft und dann wachsen wir miteinander und dann wachsen wir miteinander geistlich. Nicht nur, weil prophetische Eindrücke weitergegeben werden oder weil irgendjemand in Sprachen beten kann und jemand anders es auslegt, sondern auch dann, wenn wir liebevoll miteinander umgehen, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir eine kompetente Leitung haben, lebensnahe Schriftauslegung, eine aufrichtige Anbetung, fröhliche Feste und neue Freundschaften. All das sind Bereiche und noch viele mehr, wo geistliches Wachstum passiert. Die Gemeinde in meiner Jugendzeit, die hat irgendwann diesen charismatischen Übermut, Gott sei Dank, überwunden, wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Und dann haben wir miteinander die Vielfalt der Gaben entdeckt und auch sehr schätzen gelernt. Und hier will ich euch das Ende von Kapitel 12 vorlesen. Ja. Paulus schreibt, das alles mit dem Leib und den unterschiedlichen Gaben, das gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun, oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist, oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen, oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Es stimmt, manche Begabungen sind mit Ämtern verknüpft. Und Ämter braucht eine Gemeinde, um irgendwie strukturiert zu funktionieren und nicht so ein chaostheoretisches Experiment zu werden. Sie sind wichtig, damit Gemeinde vorankommt. Und dennoch gilt, dass niemand unwichtig ist und dass niemand sich rausziehen soll und dass niemand einfach andere machen lassen soll. Der Heilige Geist, er hat genau dich begabt, dich ganz persönlich. Und er lebt in dir, damit du genau das bekennen kannst, dass Jesus der Herr ist. Und damit wir nicht vergessen, dass Gott Gaben verteilt hat auch an dich. Wir alle wurden bedacht und wir sind mit dem, was wir haben, wichtig für die Gemeinschaft. Unermesslich wichtig für die Gemeinschaft. Denn letztlich geht es genau darum, dass wir einander dienen mit der Gabe oder den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wozu also begabt uns der Heilige Geist? Er begabt uns, damit wir einander erbauen, einander helfen, dienen oder von Nutzen sind. Und das gelingt am besten, wenn wir wissen, was wir gut können und uns entsprechend einbringen. Und für diesen ganzen Rest, der dann auch noch zu tun ist, müssen wir halt gemeinsam anpacken und das gemeinsam wuppen, zusammenarbeiten. Ich glaube, dass wir sehr geistlich wachsen werden, wenn wir gemeinsam kochen und backen, wenn wir zusammen Toiletten putzen, Feste vorbereiten, abwaschen und abtrocknen, wenn wir gemeinsam fegen und Unkraut jäten, wenn wir Kranke besuchen, wenn wir Alte mitnehmen in die Gottesdienste, wenn wir Alleinstehende einladen, wenn wir Kinder betreuen, wenn wir einander zuhören, wenn wir miteinander beten, wenn wir Eindrücke von Gott weitergeben, wenn wir in Sprachen beten und das auslegen, wenn wir Wunder erleben und Heilungen. Alles das ist geistliches Wachstum. Und es schadet nicht, nach diesen übernatürlichen Gaben zu streben. Es schadet nicht, ihnen Raum zu geben und sich da auf die Suche zu machen und eine Sehnsucht dafür zu entwickeln. Es baut die Gemeinde auf und es stärkt auch den Glauben, aber deswegen darf nicht alles andere nebensächlich werden oder in Vergessenheit geraten oder gering geschätzt werden, sozusagen, naja, das ist halt ja nur Praxis, ne? Wen interessiert das denn? Nein. Alles, was wir tun, das tun wir, weil Gott uns dazu begabt hat und zusammengestellt hat als Gemeinde. Und wir tun es im besten Falle aus der einzigen Motivation, die für Gott gerechtfertigt ist. Liebe. Es ist kein Versehen, dass Paulus in Kapitel 13, das schließt direkt da an, über die Liebe schreibt. Weil er nämlich sagt, wenn du prophetisch reden kannst, wenn du in Sprachen reden kannst, wenn du all dein Hab und Gut hergibst und an die Armen spendest, wenn du selbst für Jesus in den Tod gehst, wenn du es nicht aus Liebe tust, lass es lieber sein, nimmt kein gutes Ende, ist nicht besonders cool. Es geht um die Liebe. Es muss dabei aber nicht immer alles nur gerne gemacht werden. Keine Sorge, das meint Paulus nicht. Du musst nicht jedes Mal voller Liebe die Toilette blank wienern. Ist in Ordnung, das ist nicht gefordert. Aber wenn du deine Gaben einbringst, dann soll die Hauptmotivation die Liebe zu Gott und deinem Nächsten sein. Und das hat nicht unbedingt was mit emotionaler Motivation zu tun. Wir müssen nicht alle Freunde miteinander sein und so uns so richtig von Herzen gern haben, emotional miteinander verknüpft sein. Manchmal bedeutet eben Liebe, dass ich trotzdem etwas tue, obwohl mir der andere gerade eigentlich nicht passt oder ich vielleicht viel lieber auf dem Sofa gelegen und die Füße hochgelegt hätte. Manchmal haben wir keine Lust. Und dann trotzdem aktiv zu werden und mit anzupacken, weil die Not des anderen gerade so groß ist. Das ist Liebe. Es geht um so eine innere Haltung, um eine Entscheidung, die du immer wieder treffen musst. Das reicht nicht nur einmal. Reicht auch in der Ehe nicht nur einmal. Einmal Ja sagen mag das ganze Leben halten, aber es hilft zwischendrin auch nochmal zu überlegen und nochmal Ja zu sagen. Und das vielleicht auch öfter, damit die Beziehung stimmt. Diese liebevolle Haltung in der Gemeinde, sie ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, Gott zu lieben, von ihm geliebt zu werden und das weiterzugeben an andere. Und dann auf diese Art und Weise dem anderen Gutes zu tun. Es soll also nicht darum gehen, was du eigentlich von dem Ganzen hast. Es soll nicht darum gehen, was es dich kostet. Es soll nicht darum gehen, was du dafür bekommst oder was der andere dir dann vielleicht schuldet oder wie sehr dein Ansehen davon profitiert oder darunter leidet. Du sollst dich aus Liebe in die Gemeinschaft einbringen und ihr dienen. Dazu hat Gott dich begabt. Zum Bekenntnis zu Jesus Christus, auf deine je eigene Art und Weise, genau so, wie du eben bist. Und ja, damit du anderen dienst. Und das alles aus Liebe. Amen.